Arthur vom Einstellungsbündnis, Bündnis für die Einstellung des 129-Verfahren gegen Axel Oliver und Florian. Und am 25. begann jetzt der Prozess, aber wir wollen jetzt erstmal zurückgucken zur Vorgeschichte. Wie begann denn das Ganze? Also was hat stattgefunden bei der Inhaftierung von den drei Antimilitaristen?
Für uns hat das Verfahren begonnen Ende Juli 2007. Da haben wir nämlich gehört, dass es in Berlin Hausdurchsuchungen gibt bei 7 Personen und dass wenige Stunden davor im Bundesland Brandenburg auf einer Landstraße 3 Personen festgenommen wurden, und das waren Oliver, Florian und Axel. Und die drei wurden ziemlich brutal festgenommen, also sie sind im Auto gefahren und das Auto wurde dann wie in einer Filmreifenzähle gestoppt, also durch mehrere Fahrzeuge. Dann sind bewaffnete Polizisten da ausgestiegen, haben die Scheiben dieses Autos eingeschlagen und haben die Insassen teils aus den Scheiben, aus den zerschlagenen Scheiben rausgezogen. Einen der Insassen haben sie mit einer Polizeipistole verprügelt, also auf ihn eingehauen. Und dann, also nach einer Zeit da in der Stadt Brandenburg, sind sie dann nach Karlsruhe geflogen worden. Und dort hat der Ermittlungsrichter Untersuchungshaft gegen sie verhängt. Und dann saßen sie in Berlin-Moabit die 3-4 Monate in Untersuchungshaft.
Wie waren die Haftbedingungen in der Untersuchungshaft?
Die Justizvollzugsanstalt Berlin-Moabit ist nicht für gute Haftbedingungen bekannt. Allgemein in Untersuchungshaft ist es ja so, dass man 23 Stunden Einschluss hat, also man ist 23 Stunden in der Zelle und hat eine Stunde die Möglichkeit für Hofgang. Und diese eine Stunde war dann für die drei insoweit beschränkt, dass sie nicht Hofgang mit vielen Menschen hatten, sondern Einzelhofgang beziehungsweise mit maximal 2 weiteren Personen, denen sie aufgrund anderer Nationalität teils gar nicht richtig kommunizieren konnten. Des Weiteren war das damals im Verfahren noch nach § 129a, was nochmal weitere Beschränkungen beinhaltet, also Beschränkung einmal der Anwaltstätigkeit, das heißt die Anwaltspost, die von draußen in den Knast kam, wurde nochmal durch einen Leserichter geprüft, und die Anwaltsbesuche waren die ganze Zeit über mit einer Trennscheibe, also zwischen Mandant und Anwalt war eine Trennscheibe, also das waren so die nochmal die besonderen Haftbedingungen der drei.
Und wenn Freunde sie besucht haben, wie war das dann?
Ersten Tagen gab es da auch eine Trennscheibe, aber die wurde dann nach einiger Zeit sozusagen aufgehoben, dann durfte man da in einem gemeinsamen Raum sein, der aber durch mehrere BKA-Beamte besetzt war, die das alles, was da besprochen wurde, wortwörtlich mitgeschrieben haben.
Wie lange waren Sie dann dort inhaftiert in Moabit?
Ja, das waren rund 4 Monate, also bis Ende November. Und sie kamen dann raus, weil der Bundesgerichtshof entschieden hat, dass die militante Gruppe, also die Mitgliedschaft in der militanten Gruppe, wurde ja denen vorgeworfen, wird denen vorgeworfen. Und der Bundesgerichtshof hat aber entschieden, dass diese militante Gruppe keine terroristische Vereinigung nach § 129a Strafgesetzbuch ist, sondern maximal eine kriminelle Vereinigung nach § 129. Und damit war dann auch nicht mehr der Haftbefehl bzw. Die Inhaftierung haltbar. Also der Haftbefehl besteht ja weiter, aber sie wurden daraufhin haftverschont, heißt das.
Nachdem sie entlassen wurden, was ist dann noch passiert? Also gab es noch nachträgliche Razzien bei Ihnen zu Hause? Haben Sie sonstige Repressalien noch ertragen müssen?
Wir gehen davon aus, dass die weiter überwacht und observiert wurden. Also das Verfahren, dieses MG-Verfahren, dieses Verfahren gegen vermeintliche Mitglieder der militanten Gruppe, wurde im Jahr 2006 eingeleitet. Zunächst gegen 4 Personen, gar nicht gegen die zu 3, die dann, von denen wir die ganze Zeit gesprochen haben, sondern gegen 4 Menschen, die unter anderem wissenschaftlich und politisch aktiv sind. Darunter war unter anderem auch André Holm. Und André Holm saß ja auch ein paar Wochen in Untersuchungshaft. Also er wurde auch verhaftet an diesem Morgen, wo es die Hausdurchsuchung gab, die ich erwähnt hatte. Bei André Holm beispielsweise war es so, dass er, nachdem er auch haftverschont wurde, nochmal eine zweite Durchsuchung sozusagen hatte. Also wo sie nochmal spontan bei ihm vorbeigegangen sind, um in eine Tasche zu gucken, die er bei sich trug. Und in dieser Tasche befanden sich Anwaltsunterlagen und die haben sie sich angeguckt, obwohl das ja auch ein Verstoß gegen rechtsstaatliche Grundsätze sind. Also das ist nur nochmal ein Beleg, dass natürlich die Repression und auch die Überwachung, die Observation auch nach der Haftentlassung weiterging.
Ja, es gab dann eine Soli-Tour, die teilweise die Anwälte und die jetzt Beklagten gemacht haben, aber auch André Holm. Wie waren da eigentlich die Reaktionen bundesweit?
Es gab da Veranstaltungen, ich würde sagen, das waren 30 bis 40 bundesweit, die in der Regel gut besucht waren. Also von 30 bis zu 80 Leuten, da war schon ein großes Interesse, denn dieser Fall hat ja eine große Öffentlichkeit geschaffen. Also wir waren mehrmals in den bundesweiten Zeitungen, in den Schlagzeilen, weil es einfach doch als Skandal wahrgenommen wurde, wie da die Bundesanwaltschaft und der Ermittlungsrichter da vorgegangen sind. Und dementsprechend groß war das Interesse und es gab natürlich auch immer wieder auch Fragen, was können wir machen, wir wollen da solidarisch sein. Und also da gab es doch durchaus Interesse und Solidarität.
Welche Frage auch hinsichtlich des Prozesses interessant ist, sind denn die sehr extremen Sicherheitsvorkehrungen irgendwie rückfahrbar, also dieser hohe Standard zurückgefahren werden kann mittels Anträgen, oder es wurde ja auch schon versucht, ne?
Ja, also zu den Sicherheitsvorkehrungen nochmal ein paar Worte. Also die Besucher werden ziemlich stark durchsucht, müssen ihre Schuhe ausziehen, sie müssen ihren Personalausweis abgeben, der wird dann in den Raum gegeben, in diesem Raum hat man keine Übersicht mehr, was mit diesem Ausweis passiert, er wird dort kopiert, wer dann diese Kopien bekommt, ob nur das Gericht oder eventuell auch das LKA, das entzieht sich unserer Kenntnis. Der Richter war auch nicht bereit, am ersten Prozesstag das zu klären, obwohl die Anwälte da wiederholt insistierten darauf. Also der Richter war nicht bereit, da Licht ins Dunkel zu bringen. Und die Anwälte haben am ersten Prozesstag das skandalisiert. Ich vermute, dass am zweiten Prozesstag, der ja am 1. Oktober sein wird, der nicht so lange angesetzt wird, aber dass da eventuell der Richter nochmal darüber geschlafen hat und eventuell da jetzt anders drüber denkt, aber das weiß man nicht. Also der Richter hat sich schon am ersten Prozesstag dadurch ausgezeichnet, dass er, glaube ich, dieses Verfahren auch schnell durchziehen will, also die Anträge. Also einige der Anträge hat er unmittelbar abgelehnt und wollte da nicht drauf eingehen und da nichts prüfen. Der Richter hat aber zugesagt, an jedem Prozesstag diese Sicherheitsvorkehrungen nochmal zu überdenken, und im Laufe des Prozesses kann sich da eventuell was zum Besseren wenden. Das werden wir sehen. Ich glaube, die Anwälte werden da weiter insistieren, genau, damit da die Sicherheitsvorkehrungen aufgehoben werden. Zu denen gehören ja übrigens auch, dass bewaffnete Polizeibeamte auch in diesem Gerichtssaal sind. Also auch eine Absurdität, also dass Waffen in einem Gerichtssaal sind, zumal es ja wirklich im Vorfeld starke Kontrollen gibt und da eigentlich außer ein Bleistift und ein Stück Papier nichts mit diesem Gerichtssaal reingenommen werden kann. Also da ist es doch auch absurd, dass da Waffen von Polizisten dann da sind, die eventuell ja nochmal eine viel größere Gefahr darstellen.
Wenn man sich das anhört, ist ein starker psychologischer Moment, der da ausgespielt wird, ne?
Das kommt dazu, ja klar.
Hinsichtlich der Schärfe.
Das dient bestimmt der Einschüchterung, also dass eventuell auch einige Menschen sich überlegen, zu diesem Prozess zu gehen oder eben nicht hinzugehen, weil sie sagen, sie wollen nicht registriert werden, sie haben Angst, wegen wegen diesen Sicherheitsvorkehrungen, aber auch wegen der Polizeipräsenz. Also das sind auch Zivilpolizisten da und ist natürlich wirklich auch, kann also auch da in der Beziehung Auswirkungen haben, dass da Leute einfach nicht hingehen und damit ist ja auch der Grundsatz der Öffentlichkeit zumindest hinterfragbar.